Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB.
Euer BVB-Podcast.
Voller echter Liebe.
Mit Julius Eid und Christoph Albers.
Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu BVBeben auf meinsportpodcast.de. Es war wieder eine kleine Pause, bis wir uns zurückgemeldet haben. Wir wollen noch eine Fragerunde machen. Das wird demnächst angekündigt. Also wir haben ein bisschen was geplant. Heute haben wir auch was geplant natürlich. Und natürlich habe ich Julius Eid das nicht alleine geplant, sondern wie immer den wunderschönen Christoph Albers an meiner Seite. Hallo Christoph.
Moin Julius, schön wieder deine Stimme zu hören. So viele Stimmen hört man ja momentan denn doch nicht. Natürlich alles über die guten alten Dienste, also schön wieder da zu sein.
Ja, ich bin auch sehr zufrieden, dass wir es geschafft haben, uns zusammenzusetzen, denn ja, trotz allem, trotz vielleicht auch Fußballmöglichkeiten, sind ja auch Themen, die wir noch besprechen werden, vielleicht auch in anderen Podcast-Formaten, wo wir nochmal ausführlicher drüber reden werden, ist es natürlich so, dass ich einfach auch die Struktur dieses Podcasts vermisse und unsere Hörer vermisse und das Feedback und dich natürlich sowieso immer vermisse, seit ich nicht mehr neben dir wohne quasi. Deswegen ist es natürlich eine wunderschöne Sache, dass wir wieder zusammengefunden haben. Was wir heute machen wollen, orientiert sich auch so ein bisschen an einem Trend in den sozialen Medien, denn wir sind jetzt einfach auch mal richtig, wie sagt man, als cooler Jugendlicher, wenn man trendy ist? Ich glaube, das sagt man nicht mehr.
Oh Gott, der Jugend bin ich doch schon ein bisschen entwachsen. Ich bin da wirklich nicht mehr up to date, aber ich weiß nicht, was sagen die denn heutzutage?
On fleek.
On fleek sagt man das? Also früher, als ich jung war, hieß es noch, ist man noch fresh. So. Nein, tatsächlich bin ich gar nicht so alt.
Nee, aber man fühlt sich schon. Also das muss man schon sagen, wir sind in einer Generation, wo es schnell geht, mit riesigen Generationsunterschieden irgendwie. Weil wir ja so ich habe da letztens drüber nachgedacht, dass ich ja noch bei mir in der Schule völlig ernsthaft, und ich habe das auch nicht hinterfragt, so Kastenfernseher reingeschoben wurden, um Videos zu gucken. Und das war ja völlig normal.
Ja, voll.
Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass es natürlich absurd ist. Also diese Fernseher gibt es gar nicht mehr und so. Und das ist halt eigentlich nicht so lange her. Was ich nur sagen möchte, ist, ich glaube, wir sind so die letzte Generation, die noch die langsame Technologisierung irgendwie mitgenommen hat und vielleicht einen Ticken hinterher rennt. Und 2, 3, 4, 5 Jahre nach uns, die Leute sind schon voll reingeboren, wo alles irgendwie mega steil ging, haben vielleicht noch ein ganz anderes Gefühl dafür und stehen auf andere Sachen. Das weiß ich natürlich auch, weil nein, sage ich jetzt nicht. Gut, dann haben wir das Thema jetzt auch erledigt und können mal zum Thema des heutigen Tages kommen, was natürlich sehr on fleek ist. Es geht darum, eine Legendenelf quasi aufzustellen. Ich habe es ein paar Mal gesehen mit verschiedenen Vorgaben. Ich habe jetzt gedacht, für uns beide heute ist es irgendwie spaßiger, wenn wir uns jetzt nicht krasse Vorgaben nehmen, weil, also es gab ja das mit soll nicht im selben Verein gespielt haben, soll nicht dieselbe Nationalität haben und so. Und da bin ich immer dabei irgendwann gelandet, dass ich noch irgendwen reingenommen hat, der es in keine Legendenelf verdient hätte, so ungefähr für meine Verhältnisse, damit das irgendwie passt. Deswegen dachte ich, machen wir heute einfach mal, wir beide setzen uns zusammen und reden über eine richtig schöne Legendenelf. Im besten Falle natürlich Spieler, von denen man auch ein bisschen was gesehen hat. Das heißt, ein Pelé zum Beispiel wird jetzt eher rausfallen, aber ja, ich denke, so ist es eine ganz schöne Sache, um einfach auch mal wirklich was aufzugreifen, was mir dann doch fehlt bei einem aktuellen Fußball-Diskutiere, nämlich einfach die wirklich einfach vorhandene Magie dieses Sports, die er auf mich hat, große Spieler, große Spiele, große Emotionen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger genau dafür.
Ja, denke ich auch. Wie wollen wir vorgehen? Ich würde sagen, wir nehmen eine Formation für uns beide. Was hältst du so zum Beispiel 4-4-2 mit Raute, zum Beispiel damit wir defensives, offensives Mittelfeld haben, trotzdem Gelegenheit für zwei Stürmer? Was meinst du?
Ja, bin ich dabei.
Weil ich finde zum Beispiel ein Zehner muss dabei sein. Das ist, also ich könnte nicht mit einer flachen Viererkette spielen im Mittelfeld. Das ist
Nee, es wird schon schwer genug. Also 4-2-3-1. will man lieber einen Stürmer haben oder möchte man einen zentralen Mittelfeldspieler lieber haben? Weil ich bin ja großer Fan von zentralen Mittelfeldspielern,
muss ich sagen. Ich bin auch eher auf zentrale Mittelfeldspieler gepolt. Ich glaube, daran sieht man auch, dass wir beide zentrale Mittelfeldspieler waren immer.
Ja, wahrscheinlich orientiert man sich dann schon daran in seiner, ich meine, wir haben ja auch quasi auf dem Niveau dieser Legenden gespielt, kann auch jeder nachgucken auf fußball.de, wie grandios in den letzten Jahren Altengamme 2 immer abgeliefert hat, wo wir beide ja auch gewisse Anteile haben, gerade du ja mittlerweile Kapitän dieser großen Mannschaft auch. Eine der Mannschaften, die man eigentlich nennen sollte bei Legendenaufstellung.
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest auch hatten wir immer sehr viele körperlich große Spieler. Also wir qualifizieren uns auf jeden Fall für eine große Mannschaft.
außer wir beiden dann, aber naja. Gut, liebe Grüße an die Kreisliga Hamburg. Dann können wir ja jetzt auch mal ein paar Klassen doch höher gehen und wir fangen natürlich dann einfach mit dem Torhüter an, würde ich sagen. Hast du da schon gewisse Vorlieben? Möchtest du mir jemanden präsentieren, den ich dann hämisch abschmettere?
Oh, also ich muss sagen, bei Torhütern tue ich mich immer sehr schwer. Wenn ich so zurückdenke, so an so prägende Erlebnisse, dann muss ich tatsächlich sagen, jemand, der wahrscheinlich in keiner Legenden-Elf eigentlich vertreten sein sollte. Der portugiesische Keeper Ricardo, für mich ein sehr prägender Moment, wie er gegen England im Viertelfinale der Euro 2004 zuerst einen Elfmeter von Darius Wassell ohne Handschuhe hält, um anschließend selbst den entscheidenden Elfmeter zu verwandeln. Also für mich absolut legendär. Allein dafür hätte er es für mich verdient, aber ich tendiere dazu, jemand anders zu nehmen, der mir von seiner Spielweise her besser gefallen hat und der sicherlich auch der deutlich bessere Torwart war. Da würde ich dann einfach mal mit Edwin van der Sar gehen, der ja so ein bisschen auch diese Welle der neuen Torhüter geprägt hat, der irgendwie in seiner Art ziemlich lässig war, finde ich, und den ich eigentlich immer sehr mochte, auch weil er, finde ich, irgendwie als angenehmer Typ neben dem Platz rüberkam. Also da stimmte aus meiner Sicht sehr viel und ich würde ihn deshalb als meinen Torwart nehmen.
Ja, gut, so wird der Podcast natürlich nicht so unterhaltsam, denn das ist auch der Name, den ich im Kopf hatte. Außer natürlich, wir können uns vielleicht noch auf Pipliza einigen.
Ja, der hat ein sehr gutes Kopfballspiel.
Das stimmt, für einen Torhüter herausragendes Kopfballspiel. Aber nee, ey, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so lange diskutieren. Tatsächlich ist das auch der Torhüter, der mir auf der Zunge lag. Und dann lass uns doch mit unseren Impulsen gehen, zumindest in dieser Kategorie. Bei anderen wird es deutlich schwerer werden. Und dann in der BVB, Juri Seid und Christoph Albers, Legenden-Elf, Edwin van der Sar im Tor.
Ja, machen wir damit erstmal weiter. Dann, ich würde sagen, Viererkette von rechts. Ja. Puh, Rechtsverteidiger. Nee, für mich ganz klare Wahl, Dani Alves. Unfassbar guter Spieler. Gefühlt auf der Rechtsverteidigerposition auch immer ein bisschen verschwendet. Spielt jetzt ja mittlerweile beim FC Sao Paulo auch gerne auf der 10, hat ja auch bei Paris Saint-Germain in Personalmangelzeiten auch auf der 10 gespielt. Also zeigt auch, was der alles auf dem Kasten hat. In seiner Prime beim FC Barcelona auf jeden Fall der beste Rechtsverteidiger der Welt. Technisch beschlagen, schnell, kreativ, ja, defensiv ab und zu mal ein bisschen nachlässig, aber auch da hat er, finde ich, im Alter noch dazugelernt, zum Beispiel auch bei der Copa America, die Brasilien ja zuletzt gewonnen hat, hat er richtig überzeugt, wurde, glaube ich, auch zum besten Spieler gewählt, also auch über eine ganze Zeit sehr konstant und ich hatte immer irgendwie was für ihn übrig, auch weil er abseits des Platzes ja auch ein leicht schräger Typ ist, wie gesagt, folgt ihm mal bei Instagram, es ist sehr lustig auch, ich mag den einfach, deshalb Dani Alves.
Ey, du machst es mir nicht einfach, hier irgendwas dagegen zu sagen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auf der Rechtsverteidigerposition am wenigsten... Ich habe mir öfter Gedanken jetzt über so eine Legendenelf gemacht und bei Rechtsverteidiger schießt mir tatsächlich nicht eine so eine symbolische Figur in den Kopf. Also bei Zehner kommen dir 10 Namen quasi in den Kopf und auch ikonische Namen. Und bei Rechtsverteidigern, also gerade rechts, links sieht es noch anders aus, lustigerweise. Aber auf der Rechtsverteidigerposition muss ich sagen, bin ich... schießt mir wenig sonst im Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gib mir doch mal vielleicht noch ein, zwei Namen, wenn es bei dir anders ist, wo ich dann sagen könnte, ach, den finde ich eigentlich besser als Dani Alves. Aber ansonsten kann ich da, also Rechtsverteidiger muss ich echt, das ist so eine Position, die hat für mich nie existiert.
Also, man hat ja auch früher in der Jugend immer den Rechtsverteidiger, da hat man immer den schlechtesten hingestellt, der spielen musste. So war es zumindest mein Stand und als ich jung war. Ach, jetzt kommen wir auch mal in so ein bisschen alte Herrensprech. nee, aber ich weiß nicht, Philipp Lahm war auf jeden Fall auch aus meiner Sicht ein überragender Spieler. Ich finde nicht unbedingt so jemand, den man unbedingt so super doll ins Herz schließen musste. Aber ich finde einfach ein herausragender Spieler, tolle Fähigkeiten. Hat man ja auch gesehen, auf der 6 hat er sich auch sehr gut gemacht. Ich fand, Maicon hatte eine Zeit bei Inter, wo er herausragend war. Und Cafu fand ich tatsächlich auch immer sehr geil.
Cafu hatte ich am Ende da stehen, stimmt. Ja, ja. Der hat es bei mir, glaube ich, nicht in diese eine Legendenelf geschafft, weil ich einen anderen Spieler von Milan drin hatte. Aber Cafu ist natürlich für mich, ja, im ersten Moment ein bisschen dichter an der Legende, wenn wir über Legendenelf natürlich sprechen, weil Dani Alves einfach ja noch nicht so weit entfernt ist und vielleicht diese Glorifizierung auch noch nicht so stattgefunden hat, die dann irgendwann mit Karriereende und gehörte zum großen Team dazugehört, obwohl du natürlich, also er gehörte zu einem dem größten Team unserer Zeit oder der Neuzeit mit Barca damals. Ist ein fantastischer Fußballer. Ich bin geneigt, jetzt einfach dir noch all deine Punkte zu geben, weil ich weiß, es werden Sachen kommen, wo wir diskutieren werden. Und dann erinnerst du dich hoffentlich daran, wie großzügig ich bis jetzt war. deswegen, meinetwegen ist es dann halt Dani Alves, Christoph.
Und er hat pervers viele Titel gewonnen. Also, es ist ja wirklich unfassbar. Ich glaube, der deutlich über 40 große Titel gewonnen, was auf keine Kuhhaut geht eigentlich. Also auch ein Gewinnertyp, würde ich sagen. Aber lass uns mal mit der Innenverteidigung weitermachen. Innenverteidiger finde ich immer relativ schwer.
Maldini.
Maldini finde ich, aber bei Maldini tue ich mich immer schwer, weil er ja zeitweit links und teilweise innen gespielt hat.
Und ja, nur weil man alles kann, ist man ja nicht schlechter.
Unbedingt. Nein, ich habe ihn nur aber auch immer gerne als Linksverteidiger aufgeboten. aber Maldini hat auf jeden Fall einen Platz verdient. Aber ich finde es, also allein diese Milan-Mannschaft von so Anfang der 2000er, das war ja auch nicht feierlich. Also ich finde, Nesta steht Maldini eigentlich in sehr wenig nach, außer dass er nicht so ewig wie Maldini gespielt hat, aber auch Nesta fand ich ultra geil.
Ja, dem geht, glaube ich, einfach, also spielerisch ja, ich finde Nesta im Gegensatz zu Maldini geht auch so ein bisschen diese Grandezza ab, die Maldini noch so ein bisschen mehr ausgestrahlt hat. Ja, also ich finde, also so im Gesamtpaket eben nicht nur mit dem Spielerischen, da gebe ich dir recht, auch gerade Milan generell, eine Legendenelf, da könntest du Milan 2005 eigentlich hinstellen, so jetzt, aber ich tendiere da irgendwie dann vielleicht auch aus persönlicher Sympathie dann doch eher zu Maldini noch als zu Nesta. Baresi war ja auch nicht so scheiße. Also es ist schon... aber ich würde auch aus persönlicher Überzeugung das schon gerne, wenn wir einen davon nehmen, Maldini nehmen. So.
Ja gut, ich würde sagen, dann stellen wir Maldini als linken Innenverteidiger auf. Ja.
Fehlt uns noch der andere, ne?
Fehlt uns noch der andere. Hätte ich auch einige im Kopf. Also ich irgendwie mochte ich John Terry. Der hatte dieses nette bisschen Arschloch an sich. Und irgendwie ja auch eine Legende, so lange wie er gespielt hat als Kapitän. Irgendwie, ich finde, man verbindet ihn zusammen mit Frank Lampard wahrscheinlich am meisten mit dieser großen Chelsea-Ära unter Mourinho, was ja auch irgendwie den Fußball verändert hat, das muss man ja auch sagen. Diese Zeit, kurz nach der Übernahme von Abramovic, denn die ersten Titel so 2-4, 5-6, so, also 0-4, 0-5 und 0-5, 0-6. Also ich finde, Terry ist ein guter Shout. Rio Ferdinand war ein unfassbar talentierter Innenverteidiger, wie ich finde. Sehr rund in seiner ganzen Anlage. Aber ich muss einen Punkt machen, weil ich ihn über alles an... Also ich liebe ihn sehr. Carles Puyol. Also was für ein Spieler, was für ein Charakter. Ich weiß nicht, ich tue mich immer... Ich möchte nicht so viele Barca-Spieler jetzt hier einbringen, aber Puyol war unfassbar geil.
Ja. Ja, es ist auch wirklich schwer, weil natürlich ist ja auch völlig legitim bei so einer Elf spielen auch irgendwie emotionale Bindungen ein bisschen die Rolle dabei. Wäre halt nur wirklich jetzt die Frage, ich hätte auch noch ein paar andere im Angebot, die kann ich ja auch noch mal reinwerfen. Vielleicht sagst du dann, ach ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, da könnte man einen anderen aus der engeren Auswahl schon mal rauswerfen. Zwar, also ich finde nach Leistung, das sind jetzt zwei Namen, die ich nach Leistung eher sehen würde, weil es vielleicht die besten Innenverteidiger sind, die ich je gesehen habe. Das wäre einmal Nemanja Vidic in der besten Form seines Lebens.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, zusammen mit Rio Ferdinand ein unfassbares Duo auch gebildet.
Ja.
Gerade ja. So Manchester United 07, 08, das war schon echt groß, muss man sagen. Also die Truppe war auch geil.
Der hatte jetzt nicht so viel, was dich irgendwie so, also weißt du, so zum Beispiel, ich mag ja auch Spieler mit einer gewissen Eleganz, deswegen vielleicht auch Maldini. Und die ging Vidic auch noch mehr ab als Ferdinand, aber es hatte auch irgendwie so seinen Reiz. Und das ist ein Spieler, gegen den willst du nicht antreten, ne? Wenn der in der Verteidigung steht, hast du keinen Bock mehr. Aber der zweite wäre natürlich Virgil van Dijk. Das ist nämlich der beste Innenverteidiger, den es je gab.
Also ich finde Van Dijk stark, ich finde ihn richtig gut. Ich glaube, er wird auch wenn wir in 10 Jahren nochmal drüber sprechen, glaube ich, gar keine Frage mehr sein. Aber weißt du, ich tue mich ein bisschen schwer, in einer Legendenelf jemanden zu nennen, der jetzt so gerade irgendwie so in den letzten 2 Jahren so seinen kompletten Durchbruch hatte. Also um das schon mal vorzugreifen, auch zum Beispiel so ein Jadon Sancho ist für mich noch keine Legende, auch wenn ich ihn großartig finde, ohne die beiden jetzt auf eine Stufe stellen zu wollen. Aber ich finde irgendwie so, das ist mir zu recent für meine Legendenelf, weißt
Wir
du?
können es ja vielleicht auch noch ein bisschen irgendwie anders aufsplitten dann. Und jetzt, ich meine, wir hatten jetzt nicht wirklich einen Spieler bis jetzt, der noch richtig aktiv spielt. Ich weiß, Dani Alves spielt noch wahrscheinlich irgendwo, aber sonst ist auf jeden Fall schon alt. Wir könnten es ja natürlich uns ein bisschen leichter machen und sagen, wir reden vielleicht irgendwann noch mal über eine Top-11 von aktuellen Fußballern.
Ja, ich glaube,
Und
das
könnte
sollten wir
jetzt so ein
tun.
bisschen rausklammern. Van Dijk einfach nur so in so einer Elf, weil ich der Meinung bin, dass der alles verkörpert, und zwar in Perfektion, was ein moderner Innenverteidiger braucht, und dass der Fußball eigentlich besser geworden ist in der Moderne. Da sind wir uns eigentlich auch einig. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass der sehr, sehr weit vorne ist, was die spielerische Qualität auf dieser Position angeht.
Ja, ich muss schon sagen, also allein seine Physis beeindruckt mich. Bringt alles mit, was ein Innenverteidiger braucht. Wieder technisch auch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ich würde da, was die Qualität anbetrifft und die Art und Weise, wie er spielt, würde ich da auf jeden Fall zustimmen, dass er auch in dieser Elf was verloren hätte. Wäre für mich nur so irgendwie gefühlsmäßig nicht auf dem Legendenstatus, zumindest noch nicht. Also ich finde, selbst wenn wir da von aktuellen sprechen, so was Legendenstatus angeht, dann würde ich zum Beispiel auch tendieren, so ein Chiellini hätte das auch verdient. Ich finde das auch ein großartiger Verteidiger, der das über einen sehr langen Zeitraum jetzt schon abruft und
Ja.
der das irgendwo verdient hätte. Aber also ist schon schwer. Ich meine, wenn wir noch weiter zurückblicken, da kann man auch noch andere Spieler nennen. Also ich finde auch ein Cannavaro wäre jetzt als Weltfußballer von 2006
Fabio.
wäre ein Kandidat. Ich weiß nicht. Die Franzosen hatten damals auch ein paar starke Spieler. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Lilian Thuram. Thuram war auch stark, hatte auch eine sehr, sehr gute Zeit, gerade so, ja, ich meine, als Weltmeister 98, 2000, 2006 war er immer noch dabei, dann auch eine gute Zeit bei Juventus gehabt, gute Zeit bei Barcelona gehabt. Also
Desailly war auch gut.
Desailly auch ein guter Shout, aber also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, sich da auf eine zweite Position festzulegen. Für mich war Puyol tatsächlich emotional eher so der Faktor. Ansonsten fand ich auch immer Lucio sehr geil.
Ja, pass auf, lass mal Puyol nehmen.
Okay, lass uns Puyol nehmen für den Charakter.
Ja, da kann man wenig gegen sagen. Steht für alles, für das Barça nicht mehr steht.
Ja, also wirklich,
Zwinker.
ich finde, er steht insgesamt auch für eine Zeit des Fußballs, so die jetzt wahrscheinlich vorüber ist. Also ich meine, diesen Charakter, diesen Spirit, den der ausgestrahlt hat, sehe ich bei keinem aktuellen Spieler mehr.
Frisurentechnisch auch schon weit seiner Zeit voraus, weil
Können wir auch
Friseurschließer
mal
und
darüber
so, ne?
sagen, reden, dass Frisuren auch ein sehr wichtiger Teil daran ist, ob man eine Legende ist oder nicht?
Auf jeden Fall. Ey, das ist ja, wie gesagt, Maldini. Ja, gut, dann haben wir die Innenverteidigung fertig und das hat gute 15, 18 Minuten, wie auch immer, gedauert. Deswegen machen wir eine kleine Pause, hören uns gleich wieder mit dem Linksverteidiger und gehen dann endlich in die richtig wichtigen Teile des Feldes, wo auch geiler Fußball gespielt wird. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zu BVBeben auf meinsportpodcast.de. Das ist die korrekte Anmoderation und jetzt kommt die korrekte Fortführung von dem, was wir vor dieser kleinen Pause besprochen haben. Wir haben festgelegt, Edwin van der Sar im Tor, Rechtsverteidiger Dani Alves, Innenverteidigung Puyol und Maldini. Und das heißt, uns fehlt jetzt ein Linksverteidiger, Christoph.
Ja, du hattest ja schon angeteasert, Linksverteidiger fallen dir mehrere ein. Also mir würde jetzt zuerst Roberto Carlos einfallen, als absolut legendärer Typ. Was hast du noch auf dem Zettel?
Ja, gut, dass du mir direkt die Pistole auf die Brust setzt, weil ich tatsächlich mein Kopf gerade einfach leer geworden ist und ich nur noch gedacht habe, Roberto Carlos ist halt. Also da braucht man wahrscheinlich gar nicht so groß diskutieren. Jetzt muss ich tatsächlich, rede du vielleicht mal weiter, wenn du irgendeine Idee hast, damit ich doch noch wieder drauf komme. Ich war ja schon sehr davon überzeugt, dass ich noch andere Ideen habe. Vielleicht fallen sie mir noch ein.
Also ich hatte fest damit gerechnet, dass du Andy Robertson hervorbringst, aber wahrscheinlich...
Ist eine absolute Legende auch. Ohne Scheiß. Das ist, um das mal ganz kurz zu nutzen, direkt als Vorlage. Ich finde, das ist im Moment... nach Marco Reus und mein absoluter Lieblingsspieler. Ich finde den ultra lustig. Jedes Video von dem oder so, also unabhängig von Fußball, gebe ich mir einfach, weil der einen unfassbar hohen Unterhaltungswert hat. Auf dem Feld zieht das auch durch. Da ist er einfach so ein richtiger Assi im Umgang mit den Gegenspielern, aber so einer, wo man sich richtig freut, weißt du? Der dem nochmal schön irgendwie in die Kniekehle tritt, wenn keiner guckt und die dann in die Fresse lacht. Aber auch so, dass, so nach dem Motto, bitte hau mir einen rein, dann bist du nämlich vom Feld runter. Also so der unangenehmste Gegenspieler, den du dir vorstellen kannst, aber schön mit so einem jungenhaften Charme. Und dazu ist er einer der besten Außenverteidiger, die gerade spielen. Und meiner Meinung nach, wenn wir über Äras sprechen, ist oder über Sachen, die Fußball geprägt haben zumindest, ich will da jetzt noch nicht von der Ära sprechen, aber... Was Klopp bei Liverpool getan hat, meiner Meinung nach, ist das Außenverteidigerspiel nochmal zu verändern und nochmal weiterzubringen, was die offensive Einbindung von Außenverteidigern angeht. Und mittlerweile muss man sagen auch, dass es trotzdem sehr gut abgesichert ist. Das finde ich, ist was, was sich nochmal neu ergeben hat bei Liverpool. Man hat Ansätze in seinen vorigen Stationen gesehen, aber so wie das unter anderem mit Robertson funktioniert, ist es auch sehr, sehr, sehr schön anzusehen und meiner Meinung nach auch ein weiterer Schritt in der fußballerischen taktischen Entwicklung noch gewesen. Das spricht alles dafür, dass Andy Robertson ein geiler Typ ist.
Absolut. Und was ich an ihm sehr schön finde, ist das, was der Engländer Shithousery nennt. Ja. Das hat er perfektioniert und ich habe dafür ein sehr großes Herz. Also ich finde, das gehört irgendwie zum Fußball dazu. Und er ist einer von diesen Typen, die das auf jeden Fall noch mit sich bringen. Das mag ich sehr gerne. Aber ich glaube, ich würde da, glaube ich, mit der Argumentation gehen wie bei Van Dijk. Ich glaube, das wäre eher ein Thema für eine Elf jetzt. Aber wenn wir über Linksverteidigern bleiben... Ich möchte schon mal vorweg sagen, dass...
Aber lass mich noch mal eine Sache zu Robertson sagen.
Ja, unbedingt.
Die ich sehr, sehr lustig fand. Trent Alexander-Arnold, sein Rechtsverteidiger-Kollege auf der anderen Seite des Feldes, hat für Liverpool an diesem FIFA-Cup teilgenommen. Und Robertson hat ihn motiviert, indem er auf Twitter geschrieben hat, komm Junge, einfach wie immer, 400 Halbfeldflanken und dann läuft das.
Das ist geil.
Fand ich sehr gut. Also da war wieder die Shithousery unterwegs. Finde ich herrlich. Gut, ich bin eigentlich, was sollst du zur Linksverteidiger sagen? Roberto Carlos wird da schwer vom Thron zu stoßen sein jetzt für mich.
Ja, wie gesagt, ich bin auch ganz klar auf der Seite von Roberto Carlos. Ich fand ihn als Spieler immer geil. Ich finde, er war auch diese Generation von Power-Spielern, die wirklich auch die Linie rauf und runter und alles irgendwie mit Kraft geregelt haben. Das hat mir immer gefallen. Außerdem, ich fand den auch sehr sympathisch. Wenn mir jetzt irgendjemand mit Marcelo ankommt, bitte nicht. Der ist im besten Fall spielt der links, aber mit einem Linksverteidiger hat das aus meiner Sicht nicht wahnsinnig viel zu tun. Zudem, ja, weiß ich nicht.
Roberto Carlos auch diesen, wie man neuerdings sagt, Shakiri-Körperbau. Also 1,15 Meter groß, aber aufgepumpt bis zum Gehtnichtmehr mit Kraft und Wut im Fußball. Also ist auch schon geil. Ist schon geil.
Ja, glaube ich, gibt es gar keine Alternative. Ich glaube, mehr Alternativen gibt es im Mittelfeld.
Auf welche haben wir jetzt eigentlich auf zwei Sechser geeinigt, ne?
Ja, wir machen 4-2-3-1, ne?
Ja.
Puh, Sechser, gefallen mir sehr viele ein. Also ich
kann nicht erstmal den sagen, der für mich eigentlich rein muss.
Ja, bitte.
Pirlo.
Ja, Legende, geiler Typ. Alles, hat alles.
Er wird der Beste. Also fußballerisch alles, was ich liebe. Eleganz, Lässigkeit und dazu auch alles neben dem Platz einfach nur bewundernswert und cool. Es gibt diese Geschichte vor dem WM-Finale 2006, wo er im Hotel saß und sich halt erstmal eine Flasche Rotwein reingeballert hat, eine Zigarre geraucht hat und gedacht hat, ja, dann morgen halt Finale, ich war nicht nervös. Einfach, auch ich bin total verliebt in diesen Spielertypen und ich finde einfach so, einfach aus persönlicher Präferenz würde ich mich sehr freuen, wenn wir den reinnehmen können.
Also ich habe auch sehr viel für Pirlo übrig. Ich fand ja auch die Milan-Mannschaft damals sehr geil, deshalb bin ich da auch unbedingt dafür. Ich müsste normalerweise, weil es wahrscheinlich einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten ist, ich müsste drei meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten eigentlich hervorbringen jetzt. Iniesta, Xavi, Busquets sind so.
Ja, Busquets schon mal raus nach unserer Definition.
Ich weiß nicht, ich finde, also Iniesta ist halt kein Sechser in dem Sinne.
Eigentlich nicht.
Xavi war wahrscheinlich der beste Passspieler aller Zeiten. Ja, ist nicht so sympathisch, aber wahrscheinlich eins der besten Fußball-Brains und der beste Passspieler aller Zeiten. Messi mal ausgeklammert, der ja alles besser kann. Aber Xavi fand ich war unglaublich gut. Sonst, was mir immer sehr gefallen hat, war die Dynamik von Patrick Vieira. Auch ein geiler Spieler. Ich mag das auch, wenn da ein Spieler ist, der so eine physische Präsenz mitbringen kann wie er. Wäre natürlich auch als Ergänzung zu Pirlo ganz gut. Ansonsten, dadurch, dass es so eine Halb-Achter-Position auch ist, irgendwie, ich fand auf der 8 habe ich immer unfassbar viel übrig gehabt für Frank Lampard. Jemand, der auch aus der Tiefe gefährlich werden konnte, der, glaube ich, auch einen Spielertypen irgendwie hatte, den es jetzt nicht mehr so gibt. Auch Michael Ballack, finde ich, war ein geiler Spielertyp, einfach auch, weil er diese Statur mitgebracht hat, aber war natürlich auch eigentlich eher ein bisschen offensiver.
Gerard, auch richtig geil. Es gibt eine Doku auf Prime.
Ja, die kenne ich.
Make a Stream über die Zeit von Gerard bei Liverpool, unter anderem auch den Champions League Sieg 2005. Und es ist wirklich auch da, das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, dass der wirklich ein krasser Unterschiedsspieler war auch. Ja, also unbedingt. Nicht nur dieser Typ, wo man auch bei Lampard und Terry ein bisschen zu neigt, zu sagen, ja, das waren halt so Vereinslegenden und irgendwelche englischen Typen, sondern der hat seine Karriere noch jung auch mit Torgefahr, mit Tempo, mit hoher Klasse am Ball, also das ist wirklich auch ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer gewesen. Ab davon, dass es menschlich ein sehr cooler Typ ist einfach.
Ja, was ich an Lampard, an Gerard immer nicht so mochte, ist, dass der so wild gespielt hat, also so hat aus meiner Sicht immer nur funktioniert in der Mannschaft, so wo er auch wirklich der Star war und sich das erlauben konnte.
Ja, ich glaube, da treffen halt auch, ich glaube, es gibt nichts Besseres, um unsere verschiedenen Meinungen, was Fußball angeht, auf den Punkt zu bringen, als Xavi gegen Gerard auf dieser Position.
Ja, das stimmt. Und einen Namen würde ich noch hervorbringen, weil ich ihn als Spieler auch sehr mag, Yaya Touré.
Ja, der war sehr gut.
Ich find, er war eine Zeit lang so unfassbar gut. Finde ich auch ein bisschen unterschätzt, weil er wirklich auch alles mitgebracht hat. Ne? Also die technische Klasse, die physische Überlegenheit. Der war auch echt fix auf den Beinen, finde ich, was man ihm immer nicht so unbedingt zugetraut hat. Darüber hinaus auch, finde ich, defensiv sehr, sehr gut. Ich meine, der hat ja auch bei Barcelona als Innenverteidiger teilweise gespielt, hat bei City im Prinzip alles im Mittelfeld gespielt. Und ich habe selten tatsächlich so einen dominanten Spieler gesehen, der auf dem Platz wirklich alles auf sich fokussiert hat. Das finde ich war schon absolut herausragend bei ihm.
Ja. Vieira, könnten wir uns darauf einigen?
Ich könnte mich auf jeden Fall auf Vieira einigen. Mein Xavi-Herz blutet ein bisschen, aber ich sehe es ein. Also Vieira, it is.
Wie gesagt, spielerisch gibt es da wahrscheinlich gar keinen Zweifel, obwohl es halt vielleicht auch noch nicht lange genug her ist, um bei mir diese nostalgische Verklärung hervorzurufen. Ab davon arbeitet der Herr meiner Meinung nach einfach sehr, sehr stark daran, dass man keine nostalgische Verklärung bei ihm zulassen kann. Ne?
Ja, ich versuche das immer zu trennen für mich, um meine romantische Zuneigung zu Xavi Hernandez nicht zu stören.
Aber, dass er manchmal scheiße redet, da sind wir uns einig.
Ja, wie gesagt, ich glaube...
Es ist schön, wie schwer es dir fällt, aber...
Nein, ich möchte mich zu diesem Thema einfach nicht so weit äußern, weil ich meine, was man davon zu halten hat, ist, denke ich, auch klar. Deshalb, ich möchte meine Erinnerung nicht zerstören. Das ist, ich nehme die Realität in diesem Sinne nicht hin.
Ich höre auf, dich zu quälen und wir gehen ins linke Mittelfeld.
Puh, linkes Mittelfeld.
Beziehungsweise linker Flügel.
Ne? Linker aber Flügel,
jetzt,
ja.
Linkes Mittelfeld, linker Flügel. Ich würde das jetzt einfach mal der Einfachheit halber.
Ja, also wir müssen diesen Namen, glaube ich, in diesem Zusammenhang nennen. Ich glaube, Cristiano Ronaldo muss hier irgendwie in dieser Konversation genannt werden.
Ja, aber ich würde es uns jetzt einfach leicht machen, indem wir gesagt haben, jetzt nicht wirklich aktive Spieler, dass wir Messi und Ronaldo nicht gesetzt haben.
Okay, ich finde, Messi und Ronaldo lassen wir ohnehin einfach mal raus.
Ja.
Da, um das mal ein bisschen abzuspeisen, weil ehrlich gesagt, das finde ich.
Können wir nochmal zurück zu den Sechsern? Ich möchte nochmal über Pavel Nedved reden.
Ja, Pavel Nedved kann man aber auch als. Also, ich meine, der hat ja seine Prime auch auf dem Flügel gespielt, ne? Also bei.
Links. Links!
Ja, links, eben. Also,
yes! Alter, hast du was anderes, was du bei links haben willst? Sonst möchte ich gerne mein absoluter Lieblingsspiel. Ich hatte sogar Tschechien-Nationaltrikots früher.
Weltfußballer 2-3, ne?
Ja.
Überragender Typ. Ryan Giggs hätte ich sonst noch genannt. Fand ich auch sehr gut.
Ist völlig legitim, ne? Legenden-Elf. Das Einzige wäre da die persönliche Präferenz für Nedved, weil der mich irgendwie...
Und ich möchte einmal sagen, dass wir, da wir auch ein BVB-Podcast sind, an dieser Stelle einfach mal geflissentlich sich über Franck Ribéry hinwegsehen können.
Der ist mir scheißegal. auch anmerken, dass es natürlich keine andere Legenden-Elf geben könnte, als auf dieser Position Marco Reus zu setzen. Aber wir haben uns ja jetzt gegen aktive Spieler entschieden.
Ja, also Dani Alves spielt in Brasilien, das lassen wir jetzt einfach mal hinten runterfallen.
Ja.
ja, komm, let's go mit Nedved. Finde ich gut. Ich mag
sehr den. Gut.
Und
ich auch.
Gute Frisur auch. Also
auch ohne wichtig. Scheiß, auch Nedved hat in höherem Alter, noch 2006 bei der EM, Tschechien, die hatten ein gutes Team da tatsächlich, aber trotzdem Milan Baroš auch vorne in seiner Prime, die nicht so lange angehalten hat. Aber trotzdem hat Nedved als alternder Spieler Tschechien da richtig weit getrieben und zu einem Turnierfavoriten gemacht. Ne? Also das war so ein Spieler, der auch ein Team tragen konnte, das wollte ich nur damit sagen.
Ja, aber die hatten ja auch Jan Koller, das war ohnehin unfair.
Ja.
Der hat über 50 Länderspieltore gemacht, das muss man sich mal vorstellen.
Der war halt sehr groß.
Aber er war sehr groß und das war seine große Stärke. Das
finde ich gut. Ja, auf jeden Fall.
Aber wo wir gerade bei Frisuren sind, rechts möchte ich David Beckham anbringen.
Ja, bin ich dabei.
Also, der hatte viele sehr geile Frisuren, was ihn schon mal sehr weit
nach vorne katapultiert. Ich kann so eine geile Geschichte zu David Beckhams Frisuren erzählen. Pass auf. Also, es geht um den Bruder eines guten Freundes von uns beiden. Und der hatte eine Zeit lang den Plan, da hatte David Beckham lange Haare. Und David Beckham war natürlich der coolste, also es war ein scheiße guter Fußballer, was manchmal fast untergeht unter dieser ganzen Fashion-Ikone und mit Posh Spice verheiratet und so. Der war wirklich ein fantastischer Fußballer. Aber hatte auch geile Frisuren. Und als er lange Haare hatte, war das immer in der Bravo Sport dann natürlich auch zu sehen. Und der Bruder von einem guten Freund oder meinem besten Freund, der hatte beschlossen, dass er jetzt die Frisur wie Beckham haben will, weil das halt der coolste ist. Und in dem Moment, ohne Scheiß, wo die Haare lang genug waren, und er sah ja schon Jahr aus wie ein Trottel, weil er die Haare hat wachsen lassen, in dem Moment hat Beckham auf die Glatze gewechselt.
Das ist so gut.
Es war so traurig alles. Aber gut.
Aber du hast eben einen guten Punkt angesprochen. Ich finde, dass man tatsächlich auch das oft unterschlagen wird, was für ein guter Fußballer er eigentlich war. Er war, ich meine, dieser Spielertyp ist leider jetzt, finde ich, ein bisschen untergegangen. Dieser wirkliche rechte Mittelfeldspieler, nicht rechter Flügelspieler, sondern rechter Mittelfeldspieler, der auch wirklich eine ganze Seite beackert, der auch mit das Zentrum auch bearbeitet hat zeitweise, der nach vorne gearbeitet hat, nach hinten gearbeitet hat, der wirklich auch gute Flanken und gute Seitenwechsel gespielt hat, was ja auch irgendwie so eine Kunst ist, die ein bisschen untergeht, finde ich, der überragende Flugball. Er verkörpert für mich sehr viel aus einer sehr schönen Zeit des Spiels und er war einfach wirklich, wirklich gut. Wobei mir an dieser Stelle auffällt, dass wir links auf der linken Seite nicht über Luis Figo gesprochen haben.
Ja, habe ich auch sehr, sehr, sehr gerne gemocht, ne? Aber ich wollte Nedved jetzt so gerne drin haben.
Ja, ich wollte nur noch mal anbringen, dass es Luis Figo auch gab und dass der auch unfassbar gut war.
Kommt auf die Bank, auf jeden Fall.
Ja, da haben wir noch einen Platz für ihn. Ja. Für Luis haben wir immer einen.
Ich muss auch immer an den Schweinekopf denken bei Figo.
Ja. Ikonisch.
So, wir gehen in eine kleine Pause, weil wir gleich natürlich die beiden großen Highlights haben. Die Zehnerposition, wo ich einen Vorschlag machen werde, dem Christoph sich nicht entziehen werden kann. Und natürlich auch noch der Stürmer, der Goalgetter unserer Legendenelf steht noch aus. Das hören wir gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei BVB. Es stehen 9 Spieler unserer Legendenelf schon fest. Und es fehlen noch 2. Und die sind auf den schönsten Positionen, die der Fußball zu bieten hat. Nämlich auf der 10 und auf der Stürmerposition. Obwohl die 6er-Position auch ganz geil ist, sind wir uns alle einig. Aber kommt Leute, lasst mir die Anmoderation bitte unbenommen. Wir machen weiter mit dem 10er. Christoph Albers kann 20 Vorschläge machen. Dann sage ich, wie es ist. Und dann machen wir weiter.
Ich meine, ich zu wissen, wen du nennen willst. Ist, glaube ich, Argentinier. Vorher nenne ich aber noch mal ein paar andere, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Zinedine Zidane.
Ja, glaube ich. Er wird das Härteste, dass der nicht dabei ist, so, ne? Weil ich das genauso sehe. Einer der besten Fußballer, die je den Platz betreten haben.
Für mich noch sehr geil. Kaká. Kaká geliebt. Was für ein Spieler. Also ich glaube, es gab selten Spieler, der so direkt war und der trotzdem einfach so eine Eleganz hatte und wirklich, das vergisst man auch heutzutage, finde ich oft, der war unfassbar schnell dabei noch. Ich finde so in seiner Hochzeit, ich glaube 06, 07 war das, ich habe auch gestern nochmal das Tor gegen Manchester United geretweetet. Oh, was war das für ein Spieler? Ronaldinho. Auch.
Ja.
Also ich glaube, niemand hatte so viel Spaß auf dem Platz wie er und ich glaube, die Magie, die mir im Ball veranstaltet hat, das konnte so keiner in der Form. Und das ist schon herausragend, finde ich. Es gibt so wahnsinnig viele gute Zehner, ne? Das ist. Ich würde auf der Zehnerposition sogar noch auch einen Dennis Bergkamp dazu zählen, den ich immer sehr gut fand.
Ja.
Sehr geliebt habe. Francesco Totti, Alessandro Del Piero waren auch sehr gute Spieler. Ihn sehe ich auch auf der Zehnerposition, deswegen nenne ich ihn jetzt hier eher. Wayne Rooney, fand ich auch immer sehr gut. Es hört eigentlich nicht auf, aber ich glaube, du wolltest wahrscheinlich auf Juan Román hinaus, richtig?
Du meinst Riquelme? Ja, Riquelme natürlich, aber ich wäre jetzt einfach unfair gewesen. Er hätte gesagt, es gibt natürlich keine andere Möglichkeit, als da Maradona hinzustellen im Endeffekt. Denn ich habe sehr viel Maradona gesehen in letzter Zeit und das ist unfassbar. Und ich habe mich auch immer so aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, das war noch früher und Messi ist schon der beste Fußballer, der je gelebt hat, auch wenn man das im Vergleich sieht dann und so. Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr so sicher.
Also weil, ich find, wenn man sich die Trainingsvideos und sowas auch oder auch die Spielsachen ansieht von damals, natürlich waren die anderen nicht so gut wie die jetzt heute wahrscheinlich. Aber Maradona war ja meilenweit davon entfernt. Das war ja geradezu obszön, wie viel besser er war als die anderen. Und was der mit dem Ball veranstalten konnte und das ohne die ganzen Möglichkeiten, die Profis jetzt haben und auch ohne die Möglichkeit, sich vorzubilden, um zu gucken, was andere machen und so. Diese Kreativität, die der versprüht hat und diese technische Klasse, das ist unfassbar. Also ich finde, Maradona ist schon ein guter Shout. Wie gesagt, auch die übrigens der Film über ihn, der im Kino war.
Ja, ich wollte dich gerade empfehlen. Ist nämlich jetzt auf Prime verfügbar, kostenlos, wenn man Prime hat. Und das hat bei mir jetzt auch nochmal so eine Welle von absoluter Vergötterung für den Spieler gesorgt. Also die Doku heißt Diego Maradona und bedient auch das Narrativ zwischen Diego und Maradona und eben diesen zwei Personen. Diego, dem schüchternen Jungen, und Maradona, dem Weltstar, der aber diesem Ruhm eben nicht mehr gerecht werden konnte, beziehungsweise Diego, der nicht mit diesem Ruhm klarkam, weshalb er sich in die zweite Persona mehr und mehr zurückgezogen hat. Es geht hauptsächlich um die Zeit in Napoli, wo er dann auch eben mit der Camorra in Kontakt kommt und seinem Drogenkonsum völlig versinkt, aber auch, man sieht auch, wie der Verein ihn getrieben hat, verletzt weiterzuspielen, seinen Körper komplett zu ruinieren. Man sieht, wie er nach der Meisterschaft für Neapel, nachdem er sein Bild einfach über Jesus fast am Bett hing, vor jedem Neapolitaner, wie er wechseln wollte und der Verein ihn nicht lässt, weil sie eben diesen Superstar behalten wollten. Das ist eine unfassbar tragische Geschichte, aber eins bleibt da trotzdem mehr hängen als alles andere und das sind die Spielausschnitte und das habe ich dann zum Anlass genommen, um mir richtig viel in letzter Zeit nochmal anzugucken und ganz ehrlich, es ist einfach absurd, das ist der FIFA-Spieler des Jahrhunderts und das auch meiner Meinung nach völlig zu Recht.
Ja, es gibt auch bei YouTube das Spiel England gegen Argentinien von der WM 86 in voller Länge zu sehen.
Ja, genau.
Empfehle ich jedem. Da ist
auch das so Tor unfassbares der Hand Spiel.
Gottes und dieses Solo von hinter der Mittellinie. Also ja. Das beides in einem Spiel, es ist nicht zu glauben und auch sonst ist er sehr dominant in dem Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken und da gibt es, glaube ich, keine Zweifel darüber, was für ein unfassbarer Spieler er ist. Und ich muss sagen, ich hatte auch immer ein Faible für Spieler, die auch ein bisschen kontrovers waren, die nicht so aalglatt waren und die irgendwie auch eine Geschichte mit sich hatten. Ich weiß nicht, ich habe auch kürzlich nochmal ein Buch über Sokrates gelesen, auch ein sehr spannender Charakter, auch da
der Doktor. Ebenen.
Ja, und ich weiß nicht, auch bis zum Schluss war ich mir nicht sicher, ob ich den mögen würde oder nicht. Also kommt nicht unbedingt
gut weg. Der hat dabei mit Schweißband gespielt, das ist doch eigentlich für dich ausreichend, um ihn gut zu finden, oder?
Ja, eigentlich schon, also der Style-Aspekt überwiegt er auf jeden Fall am Ende des Tages, wobei er eigentlich ja vermeintlich drauf geschissen hat, aber es ist auch eine von diesen Kontroversen, die ihn umgeben, also dafür habe ich einfach ein Herz und deshalb habe ich auch ein großes Herz für Diego Maradona und ich find's tragisch, wie es geendet ist, und wenn man ihn jetzt sieht, gut, kann man sich drüber streiten, wie tragisch das jetzt auch noch ist, aber ja, glaube ich, verdient auf jeden Fall einen Platz hier.
Ja. Dazu dann auch direkt Verweis auf nochmal eine andere Plattform. Auf Netflix gibt es die Doku Maradona in Mexiko oder im Original Maradona en Sinaloa, nicht in Mexiko, und das ist Kolumbien. So. Gut, oder ist es Mexiko? Gott, das ist richtig unangenehm. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir schneiden werden, Alter. Ja, es ist
Mexiko. Er war ein Mexiko-Trainer.
Gott. Ich war gerade so verwirrt wegen Kokain und Maradona, deswegen bin ich bei Kolumbien gelandet. Das tut mir so leid. Natürlich ist es Maradona in Mexiko, heißt die Doku auch. Da übernimmt er eben Sinaloa, einen Verein auf Abstiegsplatz, als Trainer nochmal in der deutlich späteren Phase. Ich sag mal so, auch da wird diese Fallhöhe, die er eben genommen hat, zwischen diesem absoluten Star, wenn man sich erst Diego Maradona anguckt und dann eben diese Doku nochmal deutlich, ist eine der tragischsten Geschichten des Fußballs im Nachhinein, aber eben auch, weil die Fallhöhe so unfassbar hoch war, wie sie bei fast keinem anderen Spieler hätte sein können, weil es einfach unfassbarer Spieler ist und die WM 86 hat er einfach mit einem Kackteam alleine gewonnen. So. Also der war so gut wirklich, dass er zu Neapel kommt, die fast absteigen und die zum Meister macht und der war so gut, dass er ein Kackteam zum Weltmeister macht einfach, ne? Und diese Klasse gab es selten.
Ja, wie gesagt, auch sehr gut umgesetzt, finde ich, von Asif Kapadia. Der hat auch sonst tolle Filme gemacht im Übrigen. Also ich finde, Amy und Senna waren auch beide sehr gut, auch spannende Persönlichkeiten. Also nicht sein einziges
Eine gutes Doku Werk. Über Amy Winehouse und eine Doku über Ayrton Senna, den Formel 1-Fahrer, um das kurz zu erklären.
Genau. Also wie gesagt, auch beide sehr sehenswert.
Auf jeden Fall. Aber die Diego Maradona für jeden Fußballfan wahrscheinlich dann noch. Also ist geil. Ist einfach geil.
Ja, dann wenden wir uns nochmal der letzten Position zu, die noch offen ist. Der Stürmerposition. Und auch hier finde ich es sehr schwer. Ich würde mal einen frühen Case machen für Andrei Schewtschenko. War sehr lange einer meiner Lieblingsspieler, auch aus dieser glorreichen Milan-Mannschaft und einfach ein Spieler, der wirklich alles konnte. Er konnte köpfen, schießen, aus der Distanz, aus dem Strafraum, er konnte dribbeln, er war schnell, er war wendig.
Ballon d'Or 2005? Ballon d'Or 2005?
Ballon d'Or 2005. Und war einfach in dieser Zeit vor seinem Chelsea-Wechsel einfach unfassbar gut. Also schon bei Kiew ja für Furore gesorgt. Hat die, glaube ich, bis ins Halbfinale der Champions League geführt. Unter Valerie Lobanowski, auch eine Trainerlegende. Also für mich auf jeden Fall auch einer der ganz Großen. Leider hinten raus ein bisschen abgefallen, aber für mich eine absolute Legende.
Ja, also wer auf keinen Fall reinhört, gehört ist in Inzaghi. Der konnte einfach kein Fußball spielen. Das ist so der Thomas Müller. So, wo wir ja noch ein paar kontroverse Sachen gesagt haben, können wir ja weiter mit dem Thema machen. Ey, ich finde auch, das ist wieder so eine Position, gerade wenn wir nur eine Position haben, wo es am Ende nur eine Antwort geben wird. Und das ist natürlich immer schade, deswegen können wir gerne noch ein paar weitere nennen, die es eigentlich verdient hätten. Ich muss auch sagen, dass ich irgendwie so eine, also dass ich total legitim finden würde oder für mich so voll okay wäre, wenn David Villa oder Fernando Torres da stehen würden, weil ich die beide irgendwie einfach persönlich richtig geil fand.
Ja, auch ne, Fernando Torres, auch sein Haar-Game on fleek. Also auch
ganz Fernando Torres bei Liverpool war so stylisch einfach. Ja, auch mit den hochgezogenen weißen Socken und so extra noch. Mega.
Ja, also sorry, die Mädels haben ihn geliebt, ne? Muss man auch mal sagen.
El Nino.
Sonst würde ich auf jeden Fall noch anbringen, Samuel Eto'o, für mich ein brutal unterschätzter Spieler im Rückblick.
Ja.
Also erstens, was er auf dem Platz gerissen hat, er war auch in der Lage, eine Mannschaft komplett auf seine Schultern zu nehmen und sie zu tragen. Auch gerade in der Rijkaard-Zeit beim FC Barcelona war es ganz, ganz wesentlich, Samuel Eto'o, der die Mannschaft getragen hat, auch in der ersten Saison unter Guardiola, also auch unter der 08-09-Saison, wo sie ja alle 6 Titel geholt haben, war es ganz, ganz wesentlich Samuel Eto'o, der dafür gesorgt hat, dass es lief. Also sollte, finde ich, auch genannt werden, hat, finde ich, ja, echt ein bisschen wenig Beachtung bekommen, auch wenn man überlegt, dass er gleich nochmal das Triple dann mit Inter Mailand gewonnen hat. Ich weiß nicht, ich sehe zum Beispiel die Drogba nicht in der Konversation, überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Wie gesagt, ein Wayne Rooney, finde ich, ist noch ein Fall. Wie gesagt, ich habe ihn eher auf der 10 gesehen, weil er, finde ich, seine Stärken doch eher noch hinten raus gerade im Mitspielen entdeckt hat.
Nistelrooy war sehr gut, war ein sehr, sehr guter Stürmer.
Ja, war ein wirklich brutal guter Stürmer.
Das ist noch so ein Punkt. Ansonsten, so, jetzt könnte man, lass es einfach so machen, weil es doch nicht so einfach ist. Es gibt 2 veritable Kandidaten für mich, also die auch über allen genannten stehen, wo ich mir aber tatsächlich fast unsicher bin. Ist natürlich R9, Ronaldo.
Ja.
Und Thierry Henry.
Ja, das sind so die offensichtlichen Namen, die dann irgendwann ins Spiel kommen, ne?
Ich, ja, entschuldige, was ist das für ein vorwurfsvoller Ton?
Nein, hier, nein, gar nicht vorwurfsvoll. Das ist so, um nochmal zu unterstreichen, was für eine Sonderklasse die beiden haben. Für mich tatsächlich gehört Eto'o sogar in diese Kategorie mit zu, aber ich finde, Henri war auch über die Zeit hinweg sensationell gut. War auch elegant, er konnte auch alles, ich meine, er konnte auch bei Barcelona auf dem linken Flügel noch spielen, war also gar nicht mal so festgefahren, hat auch eine ganz große Karriere hingelegt.
Hat mit Arsenal übrigens in einer Saison 20 Assists und 24 Tore geliefert.
Ja, auch pervers, ne?
Das ist bis heute der höchste Wert, was Torbeteiligung in der Premier League angeht.
Aber wenn wir über R9 reden, müssen wir über dieses unfassbare Talent sprechen. Leider ein bisschen verhindert durch Verletzungen und durch auch vielleicht andere Probleme, die sich daraus ergeben haben. Aber was der mit Verteidigern veranstaltet hat, ne? Ist nicht okay.
Ja. Ich finde, das sind beides so absurd gute Spieler, dass es mir, ich mich total scheiße fühle, mich zu entscheiden, weil auch Henri ja nicht nur geile Daten auf seiner Seite hatte und dass man jetzt sagen könnte, gut, irgendwie wie bei einer Ronaldo-Messi, also Cristiano-Messi-Diskussion, naja, der eine hat das Talent, der andere hart gearbeitet oder so. Henri hatte dieses Talent ja auch.
Ja, beide hatten
das Talent. Also auch einfach unfassbar ästhetisch ansprechend, was der gespielt hat.
Ja, also auch was für Tore der geschossen hat. Also für mich immer noch sein geilstes Tor, wo er mit dem Rücken zum Tor steht und dann mit der Hacke ins lange Eck durch die Beine des Verteidigers. Also auch diese Vision im Kopf zu haben, und da war er schon ganz, ganz stark. Und irgendwie auch, finde ich, immer ein sehr sympathischer Spieler dabei. Finde ich, das ist auch sehr wichtig. Gilt für R9, finde ich auch. Finde ich auch ein sehr sympathischer Spieler. Also ich möchte mich nicht zwischen den beiden entscheiden, wirklich nicht.
Ich würde einfach fast sagen, wir nehmen Henri nicht aus irgendeinem Grund, ich glaube, das haben wir auch dargestellt, außer dass ich glaube, dass er ganz, ganz selten im Gegensatz zu Ronaldo in solchen Legenden-Elfs die Anerkennung findet, die er verdient hat.
Ja,
darauf können wir uns wirklich einigen. Also das wäre jetzt so der Punkt, obwohl ich glaube, talentmäßig, ach Gott, wahrscheinlich Ronaldo noch den Ticken besser war, aber auch weniger draus gemacht hat.
Ja, komm, wir nehmen Henri.
Gut. Henri.
Und schließen wir es noch mit dem Trainer ab, oder?
Ja, können wir. Warum denn nicht? Aber schnell, Zeit läuft ab. Trainer. Wen hast du im Blick?
Also, ich finde, bei Trainer muss man eigentlich nicht diskutieren. Für mich, also das Problem ist, ich möchte an dieser Stelle auch, wie wir es bisher gemacht haben, Klopp und Guardiola noch ausnehmen. Weil.
Ja, also wäre jetzt die Frage, ob wir aktive nehmen oder nicht. Dann müssten wir uns jetzt halt eine Stunde hauen, weil du Guardiola willst und ich Klopp.
Richtig. Deshalb ein Vorschlag, den ich unbedingt machen möchte, ist Ottmar Hitzfeld.
Ja, gut, ist angenommen.
Ja, weißt du, haben wir auch noch mal ein bisschen Dortmund-Bezug dabei.
Auf jeden Fall. Nee, finde ich auch sehr gut. Ottmar Hitzfeld trainiert eine BVB-Legendenelf bestehend aus Edwin van der Sar, aus Dani Alves, der eigentlich nicht mehr richtig Fußball spielt und deswegen rein durfte, aus Maldini. Ich habe den zweiten Innenverteidiger schon wieder vergessen.
Jetzt Puyol.
Puyol. Roberto Carlos. Pirlo. Vieira. Nedved links. Beckham rechts. Auf der 10 Maradona und im Sturm Thierry Henry. Das ist die BVB-Legendenelf. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Christoph. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es war mir ein Fest, wie immer.
Absolut. Ich zähle jetzt bis 3 runter und dann, also am Ende dieser Aufnahme, und dann drückst du auf Stopp und ich auf Stopp. Wir versuchen nämlich ein neues Aufnahmeverfahren. Da bin ich wieder durcheinander gekommen. Vielleicht hätte ich erst die Verabschiedung machen sollen und dann dieses Gespräch. Aber naja, es war wunderschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, ein bisschen in der Magie der Fußballlegenden mit uns zu schwelgen. Bis bald. Haltet durch. Seid vernünftig. Wir hören uns bald wieder. Wir haben euch lieb.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
BVB.
Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.